willkommen zu Nurses Beyond the Bedside, dem Podcast ohne Risiken, aber mit Nebenwirkung. Bei uns sind eure Ohren in den besten Händen.
Es geht los.
Herzlich willkommen.
Wir wollen eigentlich sagen, dass wir heute nicht übers Bouldern rennen, weil es fängt ein bisschen so an.
Nein, ich wollte eigentlich nur mal sagen, herzlich willkommen zur Folge Nummer 33 und nicht irgendwas. Genau. Entschuldigung, dass wir beim letzten Mal so ein bisschen abgeswitcht sind. Wir sind wieder da.
Wir haben es überlebt und wir werden uns dazu noch äußern.
Ja.
Aber an anderer Stelle, weil wir gesagt haben, wir kombinieren das mit einer kleinen Hochzeitsfolge.
Jetzt ist bald soweit.
Jetzt ist nämlich bald soweit und die Margarita verratet ihre Tipps
unsere und Tricks. Tipps und Tricks und die Kämmer müssen wir so hintakten, weil natürlich mein zukünftiger Mann ja auch nicht alles weiß, was da so passiert bei der Hochzeit. Und
aber er ist dabei, das wissen wir.
Er ist dabei, er hat was zum Anziehen und tanzen können wir, also das passt.
Also für ihn ist alles erledigt.
Ja. Definitiv, für ihn ist sicher alles erledigt, aber... Natürlich, die Gäste wissen noch nicht alles und deswegen können wir diese Folge wirklich erst ausstrahlen, wenn die Hochzeit vorbei ist.
Genau, weil wir nichts spoilern wollen.
Nein.
Wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob das Brautpaar war es trotzdem auch nicht alles von der Hochzeit.
Da gehe ich ganz stark davon aus, dass wir nicht alles wissen. Aber ja. Wir lassen uns überraschen. Ja, auch genau. Ihr müsst euch überraschen.
Wir lassen uns alle überraschen und wir erzählen euch dann, wie es war.
Genau.
Aber an anderer Stelle. Drum die Polterfolge, das wollen wir noch nach, wenn wir beim zweiten Mal waren. Genau, und das werden wir dann zusammenfügen, Poltern und Hochzeit. Und heute haben wir eigentlich kein lustiges Thema.
Nein, weil wir sind schon wieder lustig eingestiegen.
Wir sind lustig eingestiegen, das war es jetzt auch. Das,
jetzt ist
mit der Gaude echt vorbei.
Jetzt gehen wir zu einem ernstes Thema, und zwar zum Brustkrebs.
Genau.
Warum?
Der 1. Oktober ist der... Breast Cancer Awareness Day.
Awareness Day.
Awareness, haben wir vorher schon so gelacht, jetzt sind wir wieder.
Das klingt cool.
Wir haben immer gesagt, Awareness. Der Awareness Day.
Der Awareness Day.
Ich glaube, dass es sogar der Awareness Month ist, oder?
Ja.
Der Oktober.
Ich glaube.
Der pinke Oktober, ja. Hat immer so gesagt.
Ich glaube
schon.
Hört sich gut an. Fühlt sich gut an, wenn du das sagst.
Fühlt sich gut an. Ja, und auf das wollen wir ein bisschen hinweisen, weil doch relativ viele Menschen betroffen sind.
Genau.
Wir haben da ein bisschen was ausgesucht. Heute sind wir ja top vorbereitet, gell? Mit aller Frische. Ja, du hast sogar deinen ganzen Blog vollgeschrieben von der Med-Uni. Der ist jetzt schon mal da.
Ja.
Ja. Und zwar, 1/5 der Todesfälle sind durch Krebserkrankungen verursacht. Also jetzt alle Krebserkrankungen zusammengefasst. Aber man hat gesehen, dass in den letzten 10 Jahren sogar das angestiegen ist und dass es jetzt 15% mehr Krebserkrankungen oder Krebsneuerkrankungen gibt, aber es sterben weniger Leute dran.
Mm.
Das ist ganz interessant. Also wir sind da medizinisch schon recht gut dabei oder werden immer besser, diese Krebserkrankungen auch zu heilen. Aber was man auch sagen muss, es werden immer mehr, die an Krebs kriegen.
Ja.
Es hat unterschiedlichste Gründe, unter anderem, weil die Gesellschaft ja älter wird. Und wir eine bessere Technik haben und natürlich auch viel mehr Krebsarten jetzt erkennen.
Ja. Früher ist er halt einfach verstorben irgendwann.
Und keiner hat vielleicht gar nicht so genau gewusst, an was jetzt.
Mhm.
Und ja, und da sind wir jetzt einfach schon besser dabei. Was für mich noch interessant war, die häufigste Krebserkrankung bei Männern ist seit 1994 der Prostatakrebs. Davor war es der Lungenkrebs, der ist jetzt nur mehr in Anführungszeichen auf Platz 2. Der ist bei den Männern ja schon sehr rückläufig.
Mhm.
Und bei Frauen ist es eben schon immer der Brustkrebs, wobei der auch ein bisschen rückläufig ist, aber Lungenkrebs im Vergleich ist bei den Frauen ansteigend. Und ich weiß noch, dass wir das auch auf der Uni gelernt haben, dass ja Frauen ein bisschen einen anderen Lebensstil jetzt haben und die durchaus auch viel mehr Alkohol trinken, was zuerst immer ein bisschen so eine Männergeschichte war, dieses viele Rauchen und das der Alkoholgenuss. Und da hat sich das in den Jahren so verändert eigentlich, dass jetzt auch Frauen viel mehr trinken und viel mehr rauchen.
Mhm.
Entschuldigung. Komisch, gell?
Ich war schon wieder gerade abgelenkt.
Aha.
Da steht einfach morgen Pollenflug auf dem Computer. Also ich sage, da müssen wir irgendwas umändern.
Das ist eine Allergie.
Entschuldigung, aber ich trifft gerade ab.
Morgen Pollenflug. Ja. Also pass auf, gell?
Es hat ja so viel geregnet, da kann nichts fliegen. Aber ja.
Vielleicht stimmt das Wetter bei ihm nicht.
Vielleicht ist London eingestellt oder so.
Ja. Aber schau mal, was da für ein Symbol dabei ist. Eine Blume.
Ja.
Oder? Ist das eine Blume? Und oben sind so Samen, die wegspringen. Ja. Also ich hoffe, dass es eine Blume ist.
Ja. Wir hoffen es.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Das dazu. Und ich glaube, jetzt steigen wir einfach mal ein näher zum Brustkrebs.
Genau. Ich habe so ein bisschen aktuelle Zahlen dabei. Und zwar in Österreich ist es aktuell, dass pro Jahr circa 5600 Frauen an Brustkrebs erkranken beziehungsweise die Diagnose kriegen. Und ich finde, das ist mega viel.
Ja.
Also,
und das sind nur die Neuerkrankungen.
Ja.
Also das sind ja die schon eine Brustkrebserkrankung haben, weil man kann das ja mehrere Jahre haben.
Mhm.
Da sind die ja noch gar nicht mit eingerechnet. Also es sind wirklich nur die neuen Fälle, die in einem Jahr
die Diagnose kriegen, in dem Jahr quasi. Ja. Ja. Also das ist schon arg und Brustkrebs wird auch immer wieder in der Medizinsprache oder Fachsprache als Mamakarzinom betitelt, weil Mama eben die Brust bedeutet. Wie kommt man auf sowas drauf oder wie sind so die Prognosen, wenn man Brustkrebs hat? Das ist sowas, das kann man nicht definieren, weil es hängt, jede Person hat an unterschiedlichen Ausgangssituationen, an unterschiedlichen Grad, an unterschiedlichen Wachstum, dass man nicht sagen kann, naja, wenn man früh genug dran ist, dann hat man so und so viel Prozent Chancen zu überleben oder zu heilen oder hilft diese Erkrankung. Ich meine, es gibt natürlich diese Erfahrungswerte, aber wenn man so alles über den Kamm schert, kann man nicht sagen, passt so und so viel ist die Prognose, was gut ausschaut und was schlecht ausschaut.
Ja, es gibt ja oft nur diese 5-Jahres-Überlebensrate, was man oft hernimmt. Aber ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man sie mit positiven, also wenn man wirklich betroffen ist, dass man mit einer positiven Einstellung eingeht und sagt, ich schaffe das irgendwie.
Mhm. Das ist
und da gar nicht zu viel an der Statistik hängt.
Nein.
Und sich da irgendwo einliest und vielleicht auch, weil so einfach ist das nicht, Studien zu beurteilen.
Mhm.
Und nicht jede Studie ist auch gleich gut. Also ich glaube, dass es auch gar nicht gut ist, wenn man sich da zu viel einsteigert und dass sich vielleicht in der Statistik verliert.
Definitiv. Und eben, wie gesagt, es hängt ja wirklich von jedem. Jeder hat ein bisschen einen anderen Zugang zu Schulmedizin, Allgemeinmedizin. Jeder hat so irgendwie, dass er sagt, na, das taugt mir, das taugt mir nicht. Wenn ich jetzt einfach nur denke an Misteltherapien für krebskranke Patienten, wie ich in Deutschland mein Praktikum gehabt habe. Da haben wir ganz viele Patienten und Patientinnen aus Österreich auch gehabt, die dorthin gefahren sind in das Krankenhaus, die haben so ein bisschen Alternativmedizin auch gemacht. Das hat mich recht interessiert, so eine Kombi. Und da sind ganz viele, die dann für Fiebertherapien und unter anderem auch Misteltherapien, was du dann gespritzt kriegst, dorthin kreist. Das war ganz spannend, weil dort waren 4 Wochen die Patienten. 2 Wochen hat die Krankenkasse übernommen und 2 Wochen am Server zahlen müssen. Aber
die Österreicher?
Ja.
Ja. Okay.
Mhm. Aber war recht ein cooler, interessanter Ansatz, weil ich vorher so mit dem jetzt nichts zum Tun gehabt haben. Auch ganz viel mit Wickel und eben Fiebertherapie und Heutherapie und was der Teufel was nicht alles, was da gibt.
Okay.
Aber eben gewisse Dinge, man kann nicht sagen, das hilft und das hilft dann bei jedem, sondern man muss jeden Fall ein bisschen individuell anschauen, was so Prognosen und so weiter angeht.
Mhm.
Und jeder hat so ein bisschen andere Symptome oder Nebenwirkungen. Und wenn man dann auch noch weil ich gerade Nebenwirkungen sage, so die Behandlungen anschaue, Chemotherapie, Hormontherapie und die OP ist eigentlich das, Symptombehandlung ist eigentlich das, wie man Brustkrebs bekämpft, wie man das angeht. Und da hat jeder unterschiedliche Nebenwirkungen. Einer hat das, einer hat das. Genau.
Es kommt ein bisschen darauf an, wie groß der Knoten schon ist, den man ertastet. Also wenn das noch sehr kleine Knötchen sind, dann kann man die oft noch schnell operieren. Oder werden es noch schnell operiert. Wenn man sieht, der ist schon ein bisschen größer, dann kann es sein, dass man zuerst eine Chemotherapie braucht. Und danach erst operiert wird und dann kann es sein, dass man auch Bestrahlung auch braucht. Also da gibt es ganz unterschiedliche Sachen auch, ob die OP-Brust erhaltend ist oder auch nicht. Das hängt auch ein bisschen davon ab. Also da gibt es ganz viele Varianten.
Genau. Und weil wir gerade eben sagen, weil du gesagt hast, Ultraschall, Mammographie und die Biopsie sind eigentlich diese Dinge, wo man die Diagnose dann stellt, ob es Brustkrebs ist oder nicht.
Das ist eh fast bei jeder Krebsart so, dass man sagt, okay, man kommt meistens drauf, weil in irgendeiner Bildgebung etwas komisch ist. Das kann ein Ultraschall sein, das kann aber ein CT sein. Und dann macht man ein Staging. Man sagt, man nimmt eine Gewebeprobe und schickt es dann auf die Pathologie, dort wird es untersucht und dann kann man genau sagen, um welche Zellen es sich da handelt.
Ja.
Und das Staging, das hilft halt auch dabei, dass man wirklich die Chemo gut abstimmen kann, weil man genau weiß, welche Zellen das sind. Und danach wird das dann quasi ausgewertet und für die Chemo verwendet.
Naja, und während der OP gibt es ja dann auch diesen Schnellschnitt, was man für Mammographie macht. Da wird quasi ein Gewebe entnommen, das wird akut ins Labor gebracht, das wird ausgewertet während der OP schon und dann weiß man, okay, um was handelt es sich ganz genau, um das Gewebe.
Und da geht's auch, weil man möchte ja im Gesunden resizieren. Das heißt, wenn man diesen Knoten rausnimmt, das kann sein, dass der ein bisschen verwachsen ist mit der Körpergewebstruktur, mit der normalen quasi. Aber man sieht das oft schwer. Das heißt, man tut das dann ein bisschen großräumiger heraustrennen. Und damit man wirklich weiß, ob man jetzt schon nur mehr gesunde Zellen dort hat in dem Bereich, macht man so einen Schnellschnitt. Also man nimmt dort eine Gewebeprobe, schickt die ein und die schauen, welche Zellen das sehen. Und wenn da jetzt noch Restbestände wären vom Tumor, wenn's dann muss man wegnehmen. Noch einmal wegnehmen und wieder einschicken. Das macht man alles während der OP. Mhm. Oder wenn die sagen, nein, es ist schon im Gesunden resiziert worden, dann ist das quasi abgeschlossen.
Ja.
Und was wir in der Schule natürlich auch gelernt haben, ist das mit den Lymphknoten.
Ja.
Das war ein richtiges Thema mit diesem Wächter-Lymphknoten, mit diesem Sentinel-Lymphknoten, der so in der Achselgegend ist, weil das einfach der erste Lymphknoten in der Nähe von der Brust quasi ist. Und man einfach dort schon sieht, wenn der vergrößert ist, dass da Krebs eventuell gestreut hat. Also dieser Lymphknoten wird meistens auch gleich mit angeschaut, wenn man merkt, dass da eine Veränderung ist. Weil dann weiß man schon ein bisschen, wie schwerwiegend das vielleicht ist.
Ja.
Genau. Hast du noch was, oder?
Das war's.
Heute hat sie nämlich ja ihr Brüllen aufgeschaut, also wie die Frau Professor.
Heute bin ich klug. Heute habe ich mir gedacht, heute muss ich ein bisschen mein Image aufpolieren.
Blond, aber schlau bist du heute.
Ja, heute habe ich mir gedacht, heute muss das ziehen. Es hilft nichts. Nein, meine Augen sind schon ein bisschen müde und ein bisschen vom Computer halt schon ein bisschen beleidigt. Ja. Und deswegen, also die habe ich heute schon geschöpft.
Natürlich.
Los Schöpfers
ist sie.
Aber warum wir unter anderem auch davon sprechen, weil es ist nämlich heuer eine neue Studie rausgekommen.
Und ja, genau.
Hast du jetzt was vergessen?
Irgendwas wollte man ja noch sagen.
Ah ja, genau, da war ja noch was. Auf jeden Fall, der Professor Dr. Unck, Michael Unck.
Okay.
Spricht man Unck? Ich glaube so.
Aha, ja.
U-N-T-C-H, was soll ich machen? Unck. So spricht man den Namen.
Sag mal einmal so.
Spricht man aus von dem. Das ist ein Gynäkologe und der forscht seit über 30 Jahren an Krebserkrankungen, unter anderem eben auch Mammakarzinom. Und hat sich da sehr
eingesteigert
und wirklich sehr belesen in dem Bereich.
Und das ist echt lieb ausgedrückt. Er ist sehr belesen in dem Bereich.
Ja, stimmt ja.
Ja,
was ist das?
Das klingt so lieb.
Was passt denn schon wieder nicht? Irgendwas mache ich auch falsch. Auf jeden Fall hat er sich jetzt mit einer neuen Studie auseinandergesetzt und hat gesagt, na, da muss doch irgendwie, vor allem bei der Antikörperhormontherapie, muss doch irgendwas Neues entwickelt werden oder dass nicht irgendwas Besseres ist. Und der hat sie unter anderem, weil du gesagt hast, es geht nicht immer dann gleich, mehrere Frauen brauchen OP, Chemo, Bestrahlung, also ein Kombi aus allem. Und der hat sie eben in dieser Studie damit beschäftigt, vor allem bei Frauen, die besonders einen aggressiven Brustkrebs haben. Das heißt, nach einer Behandlung bleibt der krankes Gewebe zurück. Das heißt, das definieren sie auch als aggressives. Wo krankes Gewebe natürlich zurückbleibt, ist immer ein hohes Risiko, dass das wieder erneut auftritt. Du, heute brauche ich vielleicht ein bisschen einen Schluck zum Schmieren oder so.
Ein Schluck zum Schmieren. Ja, nein, werde ich auftreiben.
Okay, auf jeden Fall. Wenn natürlich krankes Gewebe zurückbleibt, ist immer eine hohe Chance wieder, beziehungsweise Risiko, eine Chance, dass der Krebs wieder zurückkommt oder dass er sich verschlimmert. Und das natürlich nie gut ist. Und von denen, wo quasi Gewebe zurückbleibt, ist ein Drittel der Frauen erleiden wirklich schwere Rückfälle oder versterben sogar dran. Und das ist ein Drittel ist schon...
Ja, nicht so wenig.
Ja, genau. Und jetzt dieser ist schon ein bisschen was davon, vorab von dieser Studie. Und von denen ist mit dieser neuen Methode, haben sie diese Rate um 20% sinken können.
Okay.
Nur mal kurz.
Das wäre mega cool.
Kurzes Ding. Die Studie von der Name. Der Name von der Studie, heute habe ich es wirklich. Der Name von der Studie ist die Katharine. Und ist kürzlich im New Land Journal of Medicine veröffentlicht worden und die ist erst Anfang des Jahres, Februar 2025 veröffentlicht worden.
Okay.
Also ist wirklich noch nicht so alt das Ganze. Mhm. Und die haben eben untersucht, ob Antikörperwirkstoff Konjugat des TDM1, falls wen ganz genau interessiert, gell, in der Nachbehandlung besser wirkt als das bisher verwendete Medrantuzumab.
Mhm. Spannend.
Also, wir haben eine Gruppen, wir haben die andere Gruppen.
Ja.
Und da hat eben der Arzt, der Max, gesagt, in unserer Studie hat die Hälfte der Patientinnen nach Operationen des Antikörperwirkstoffes Konjugat TDDM1 bekommen. Die andere Hälfte wurde allein mit dem Antikörper Trastuzumab behandelt. Mhm. Das ist, wie es klingt, wie so ein afrikanischer Ort. Das Überleben der Patienten, die mit dem Antikörperwirkstoff Konjugat, also mit dem Antikörper Konjugat behandelt wurden, wurde relativ um ein Drittel eben verbessert. Und etwa 10 Jahre nach Studienbeginn, das heißt, die haben über 10 Jahre an das Ganze jetzt geforscht, sind also fast 90% der Patienten noch immer oder Patientinnen noch immer am Leben. Also jetzt da vom...
Ja, das ist cool.
Von der Hinsicht. Und jetzt da habe ich da noch so ein paar kleine Info, was sind denn diese Antikörper? Das habe ich mir jetzt nicht so ausgeschrieben, deswegen habe ich da jetzt so einen Zettel.
Mhm.
Dieser Podcast wird präsentiert von Ecosi, die göttliche Essenz des Lebens.
Ein Olivenöl, das Gesundheit und Genuss vereint. Von griechischen Olivenhainen direkt in deine Küche, veredelt in der Steiermark. Für ein Leben voller Geschmack und Vitalität.
Mit dem Code NURSE10 erhältst du 10% auf deine nächste Bestellung auf ecosi.at.
Diese Wirkstoffe, diese Konjugate, was da verwendet worden, besteht dieses Antikörperwirkstoff Konjugat aus 3 Elementen, einem monokolaren Antikörper.
Das passt ja gar nicht zum Thema.
Meine Zunge, gell? Dem Zytostatikum, das, was man natürlich braucht, dass die benachbarten Krebszellen betroffen sind, bekämpfen und zerstören soll. Mhm. Und dem Linker, der beide Substanzen verbindet.
Okay.
Das habe ich nämlich nicht gewusst.
Mhm. Nein, eher nicht.
Also so genau. Das Besondere ist an dem Ganzen, an diesem neuen Ding, dass mit Hilfe der Antikörperwirkstoffkonjugate lässt sich eine viel gezieltere, damit sehr wirksame Form der Therapie durchführen. Das heißt, die gehen wirklich anscheinend noch mehr in die Tiefe und noch mehr feiner auf diese Krebszellen. Genau.
Okay.
Genau, die Antikörperwirkstoffe, was aber noch wichtig ist mit diesem DDM1, wird bei Patientinnen eingesetzt, die vor der Operation mit Antikörper oder einer Chemotherapie behandelt worden sind. Also bei denen, die mit einer Therapie in der Brust, wo die Lymphknoten nicht genügend geschrumpft sind. Also wie gesagt, das ist...
Die eigentlich ein schlechteres Outcome.
Genau, die eigentlich gesagt hätten, da wo ein Restl zurückgeblieben wäre, wo jetzt durch eine OP, durch eine Chemo, durch eine Bestrahlung quasi das nicht alles weggegangen ist, haben die mit dieser neuen Antikörperwirkstoff-Therapie mit dem besseren, einfach ein viel besseres Outcome von dem Ganzen. Und ich finde, das ist ein mega cooles Ding. Und da werden mit dem DTM1 waren 8 Jahre nach der Behandlung 80% der Frauen ohne Rückfallsquote.
Mm.
Und das ist viel.
Das ist viel.
Das ist mit dem vorherigen waren es 66%.
Okay. Ja, also ein bisschen mehr schön steigern können eigentlich.
Mhm. Und nach 7 Jahren war fast 90% der Frauen mit dem neuen Antikörpertherapie im Leben im Vergleich zur anderen Gruppe, die vorherige, sind es 85%, nicht ganz. Das finde ich jetzt nicht so wild, den Unterschied.
Ja, ja.
Nach diesen 7 Jahren ist da nicht so, also zwischen 90 und 85% ist jetzt nicht so.
Ja.
Und gestorben oder Rückfälle oder Metastasen bzw. Todesfälle wurden bei 164 Patienten mit dem neuen Medikament sind da welche verstorben und mit dem alten sind es 239 Fälle von der Kontroll- und Ding-Gruppe. Finde ich, ist ein cooles Ding. Ich weiß aber nicht, wie lange das da jetzt vorher dann nichts gegeben hat. Also wie lange das da keine Studie gegeben hat oder ein neues Medikament oder sonst, wie lange, dass sie dieses alte Antikörper verwendet haben.
ich glaube, dass es Studien gibt, relativ viele zu Brustkrebs, weil es vor allem auch oft junge Patienten sind.
Mhm.
Das muss man auch sagen, weil der Brustkrebs ist doch auch Krebserkrankung, weil viele treten ja erst Ü50 auf,
ja,
oder sogar noch ein bisschen später, also so Ü70, ist ja ganz häufig, dass so die erste Manifestation von einer Krebserkrankung ist. Aber der Brustkrebs betrifft auch ganz viele Junge. Also wir kennen ja selber auch ein paar in unserem Bekanntenkreis, die vielleicht um die 30 waren.
Nicht einmal, glaube ich.
Ja.
Ein paar.
Ja. Und die auch Brustkrebsdiagnose bekommen.
Und was man dazu sagen muss, es sind nicht nur Frauen betroffen.
Ja, das stimmt.
Brustkrebs ist auch ein Männerthema. Aber das wird absolut irgendwie nicht
thematisiert. Ich meine, es ist auch sehr selten bei Männern, das muss man sonst sagen. Weil es ein bisschen auch hormonell geprägt ist.
Ja.
Also da drum sind die Männer nicht unbedingt häufig betroffen oder eher selten betroffen. Aber es gibt sie.
Ja, aber es gibt sie, ja.
Ja.
Aber es gibt sie, ja. Also man darf nicht nie dran denken, dass ein Mann, wenn er da einen Knoten hat oder sonst irgendwie, dass oder wenn er sie abtastet, dass er sagt,
da ist irgendwas.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich halt so arg finde beim Brustkrebs, dass der ja, wenn er wirklich metastasiert, dass ja einer der ersten Sachen ist die Lunge, also die Lungen, wo Metastasen sind, die Leber und auch das Gehirn.
Mhm.
Ich finde, Hirnmetastasen sind immer richtig arg.
Ja, und vor allem Hirnmetastasen, ich meine, jede Krebserkrankung verändert einen Menschen, aber so Hirnmetastasen verändert so richtig seine Persönlichkeit.
Ja.
Also das ist dann so richtig...
Je nachdem, wo auch, vor allem hast du wirklich mit diesen neurologischen oder dann auch körperlichen Ausfällen, je nachdem, wo die Metastase sitzt, finde ich das oft richtig wild.
Ja.
Weil bei der Leber und so merkst du das vielleicht nicht ganz so wild, wenn du kleine Metastasen hast, aber beim Hirn ist es immer arg.
Immer, immer. Da gibt es immer, wie du sagst, Ausfälle, Persönlichkeitsveränderungen, was auch für einen, wenn er das selber noch mitkriegt, schlimm ist, aber auch, ich glaube, nochmal um ein Schäufel mehr für die Angehörigen. Wenn sich da der Angehörige komplett verändert oder so irgendwas, wie wir schon mal geredet haben im Podcast, eben mit einem Unfall, wo Hirnverletzungen oder sonst irgendwas, wo sich einfach Leute von einem ganzen Charakter her verändern.
Ja.
Und auch das kann einfach auch in diesem Hinsicht sein.
Und auch wenn es dann so eine Bestrahlung brauchst, wirklich am Kopf für diese Gehirnmetastasen, das ist natürlich auch richtig arg. Und da haben die Patienten natürlich dann auch Beschwerden danach.
Ja.
Also sollten, dass das wirklich die Leute mega gut wegstecken und gar nichts merken.
Na.
Also so Vergesslichkeit, also wirklich so ein bisschen beeinträchtigt, was das Erinnerungsvermögen und man ist einfach nicht auf der Höhe und ich glaube, das merkt man halt selber auch ganz stark.
Ja.
Dass man nicht so leistungsfähig ist. Und deshalb der dringende Appell, geht's zur Vorsorgeuntersuchung, nehmt das ernst. Und wir wissen, dass auch nicht überall Kassenärzte zur Verfügung stehen, Frauenärzte, die ja alle Kassen haben. Aber nehmt uns wirklich ein bisschen Geld in die Hand und geht's zu einem Privatarzt, aber lasst deswegen die Vorsorgeuntersuchung nicht aus.
Ja, und vor allem wenigstens einmal im Jahr die gynäkologische Untersuchung, wenn man nicht sagt, okay, wenn man tastet sie nicht so oft ab und das... Ich muss mich da selber an der Nase nehmen, eben abtasten.
Ja.
Das ist schon und vor allem, wo man sich vielleicht ein bisschen erschrecken kann, weil es gibt schon Brüste, die haben ein ganz festes Bindegewebe, wo man dann einfach beim Tasten einfach denkt, boah, vor allem wenn so irgendwie Hormone gerade irgendwie in einem Zyklus
helfen. Genau, wo mein Zyklus ist, kann natürlich sich das. Drüsen sein, den man spürt zum Beispiel.
Aber wichtig ist, wenn man eine Veränderung spürt, einfach sicherheitshalber immer einfach gleich schnell zum Arzt gehen.
Und abklären lassen.
Immer abklären lassen.
Weil je früher, desto besser.
Ja.
Wenn es wirklich eine Krebserkrankung wäre, ist es immer geschickt, wenn man das echt früh erkennt.
Ja.
Das Schlimmste für mich war wirklich eine Patientin, die sich nicht traut hat zum Arzt gehen. Ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen, weil sie eben nicht versichert war.
Ja, hast du gesagt.
Und die dann eben wirklich einen Krebs hat, der so gewuchert hat, wo wirklich dann die Haut schon offen war, ist das wirklich wie durchbrochen durch
das
die Haut.
Das wächst so aus.
Ganz arg und es riecht auch ganz schlimm und die hat das wirklich eskalieren lassen, muss man sagen. Mm. Total arm. Und ja, da ist halt dann echt schwer, dass man sagt, okay, schafft man noch, dass das in Richtung Heilung geht oder nicht.
Ja.
Also das war für mich einer der schlimmsten Momente eigentlich in der Praxis, weil das ganz arg gerochen hat und ganz schlimm war und die Patientin natürlich mega verzweifelt war.
Mm.
Und die Angehörigen, was dann draufgekommen sind, weil sie das ja und monatelang verduscht.
Unangenehm ohne Ende für die Patientin selbst. Mhm. Also für, das ist so, ja, was ganz Intimes, vor allem wenn eben so Ängste mitspielen und wenn dann ja. eben Gerüche mitspielen, das ist schon...
Auch wenn eine Mastektomie im Raum steht, also ja. wirklich, dass man sagt, man kann die Brust nicht erhalten bei einer Operation und sie entfernen wirklich die ganze Brust, das ist für Frauen oft sehr schlimm. Weil einfach, man denkt sich, okay, passt, natürlich, man will den Krebs loswerden. Aber danach, wenn das alles ein bisschen gesagt ist, ist das für die Wahrnehmung oft ganz schlimm.
Ja.
Also und, die leiden da richtig dran.
Und man muss sagen, es gibt schon so, so viele Möglichkeiten für die Nachbehandlung, ob es jetzt einfach künstlicher Brustaufbau ist ja. oder ob man auch Implantate reinsetzt oder einfach sagt, es gibt BHs, wo die eine Seite halt ausgefüllt ist ja. die dann, wenn du wenigstens Gewand anhast, hast du wenigstens da.
Weil man kann den Aufbau oft nicht gleich machen.
Ja.
Das ist nämlich das. Das heißt, du musst vielleicht einmal eine kurze Zeit damit leben und kannst erst später machen, wirklich dieser Heilungsprozess abgeschlossen ist. Und da gibt es eigentlich das mit den BHs, das ist eigentlich eine coole Lösung, finde ich. Also so wie in der Ausbildung immer mal zack kriegt. Und das finde ich schon, dass das ja, irgendwie cool war.
Ja.
Weil du das so dann überhaupt nicht siehst.
Na, wirklich nicht. Und vor allem, es gibt dann auch jetzt wahnsinnig gute Operateure, die einen super schönen Brustaufbau machen, wo man dann wirklich fast nicht viel sieht. Dann gibt es auch die Möglichkeit, sich die Brustwarzen dann tätowieren zu lassen.
Ja, das kann man auch, wenn man der Tätowierer gekommen ist, in ja. die Ambulanz, in die chirurgische. Und der dann einfach bei bestimmten Patientinnen diese Brustwarze tätowiert hat.
Ja, ja.
Und es hat richtig echt ausgeschaut und also das hat dann cool gepasst.
Ja, na wirklich. Und vor allem, es gibt dann auch so Hilfsmittel, auch diese Herzpolster, wo du einfach sagst, die Stütze und auch für den Lymphfluss, für die Lymph, wenn man nach der OP ist, gibt es so verschiedene Hilfsmittel, wo man sich einfach gut informieren kann. Und auch in ganz vielen Krankenhäusern gibt es Anlaufstellen wie die Breast Cancer Nurses.
Die kennen vielleicht auch nicht alle,
nein.
aber die gibt es eigentlich schon ziemlich lang.
Ja, das ist sehr lang.
Also ich glaube, um die 10 Jahre.
Das, ja.
Dass es diese Ausbildung gibt und das ist einfach eine Weiterbildung für diplomiertes Pflegepersonal. Kann man sich ausbilden lassen als Breast Cancer Nurses und betreut dann einfach Brustkrebspatienten.
Beratet während der Diagnose, während der Aufarbeitung des Falls und Betreuung im Krankenhaus und auch mit der Nachversorgung, mit den Therapien, Physiotherapien, auch so Fragen einfach immer, die auftreten. Ja. Das ist so ein bisschen eine Anlaufstelle, eine Kontaktperson. Die
für Fragen, wenn es irgendwas Akutes gibt oder einfach nur, also das ist ein bisschen so wie die Koordinatorin, auch kann man ja. sagen, für alle Symptome oder Beschwerden, die ja auftreten. Genau. Und das finde ich eigentlich eh einen coolen Job und dass das auch die Pflegekräfte machen.
Ja.
Ja, ich glaube, also eigentlich haben wir noch das Organ der Woche heute wieder.
Ja, die Brust.
Die Brust.
Was Überraschung. Wir haben schon ein bisschen geredet, die Brust ist einfach ein riesen Konvolut.
Ein riesen
Konvolut aus Drüsen. Ein riesen Konvolut aus Drüsen.
Oder Plastik.
Je nachdem. Aber steht das später.
Auf einer Natur pur,
entstehen und entwickeln tut sie sich ja in der Pubertät durch unsere Hormone, die wir sie entwickeln sie die Brust, die Größe, die Form, die Festigkeit. Also entweder man ist gesegnet oder nicht, gell? Es gibt nur entweder oder. Was aber auch sein kann, das habe ich ganz witzig gefunden, was da so definitiv angeteasert wurde, du kannst eine super schöne Brust haben, im Internet, eine super schöne Brust haben, aber nach einer Geburt und im Alter schaut schlecht aus.
Haben die geschrieben oder was?
Es wird alles hängen. Schlechter und hängen, haben sie geschrieben.
Na.
Ja, Lisa, ich schicke dir das durch.
Du, ich brauche das ja nicht mehr, noch zwei Kinder brauche ich die schriftliche Bestätigung gar nicht mehr.
Okay, gut, dann brauche ich es dir nicht durchschicken. Auf jeden Fall, die Brust besteht aus Drüsengewebe, Bindegewebe und Fettgewebe und die Drüsen.
Drum ist es das Gemeine, wenn man abnimmt, dass man ja ganz stark an der Brust meistens abnimmt.
Weil da Fett drin ist.
Weil eben so viel Fettgewebe dabei ist. Das heißt, es wird auch dort natürlich das Fettgewebe abgebaut, weil man kann es ja nicht aussuchen, wo das Fettgewebe weggehen soll.
Genau.
Das heißt, es geht natürlich dort als einer der ersten Ortschaften weg.
Ja.
Ja.
Und
wie du das jetzt so traurig sagst.
Ja. Was soll man machen? Man kann nicht alles haben.
Man kann nicht alles
und
haben, gell?
Durch diese ganze Drüsengewebe bildet sich ein Sekret und geht über die Milchgänge in die Brustwarze, wenn man zum Beispiel Breastfeeding macht. Ich habe jetzt überlegt, wie man das schön sagt.
Stillen.
Stillen. Genau, wenn man stillt, dann geht es eben über diesen Drüsenweg, über den Milchgang in die Brustwarze.
Mhm.
Die Brust ist auch mit, weil wir schon ein bisschen die Lymphe vorher angesprochen waren, das ist auch in der Biografie und so weiter, Biografie sage ich, Literatur, ganz oft beschrieben aus diesem Milchbaum, kannst du dich nennen, diese Gefäße.
Ein Milchbaum?
Ja, weil das ist wie so ein
Geflecht.
Ein Geflecht, deswegen Milchbaum, der weiß die ganzen Lymphgefäße, ist wie eine Brust, das ist wie ein Stamm und dann sind die ganzen feinen Äste draufgebaut. Kannst du dich sicher erinnern, wenn du mal das Foto siehst.
Okay.
Was auch noch wichtig ist, was auch vielleicht mit dem Thema Brustkrebs zu tun hat, ist, die Brust ist in 4 Quadranten eingeteilt.
Mhm.
In das obere Äußere, in das obere Innere, ins untere Äußere und das andere untere Innere Quadrant. Lisa, ich wollte dir jetzt was Schönes erzählen.
Ja, es war unglaublich schön.
Auf jeden Fall haben wir unsere Brust, die ist eingeteilt, bei den Brustwarzen hat man quasi...
Wieder nämlich eine Brust. Du betonst das eher so.
Die Brust. Machen wir so. Die Brust ist in 4 Quadranten eingeteilt und eben auch je nachdem, wo dann ein Tumor zum Beispiel sitzen würde oder dort, dass der Krebs ausbrechen würde, wird so auch in den Arztbriefen oder erklärt, was für ein Quadranten der Krebs sitzt.
Mhm.
Mehr sage ich nicht, weil du tust mich nur ausbrechen.
Nein, ich halte mich
vor. Ich habe mich heute richtig gut vorbereitet. Heute habe ich richtig.
Und du bist auch nicht unterbrochen worden.
Naja.
Du hast alles schon kennen, oder?
Naja.
Hast du noch was?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall ist es ein wichtiges Thema, wichtiger Monat.
Ja. Geht's zur Vorsorge?
Tastet euch ab.
Tastet euch ab.
Oder lasst es euren Partner machen, weil der weiß auch. Nee, jetzt klingt das blöd. Das
der kann alle Quadranten durchgehen mit euch.
Ja, aber das klingt jetzt, ich glaube, dass in gewissen Fällen oft der Partner oder die Partnerin öfters die Brust in der Hand hat und sagt, der.
Ja, ey.
Ja. Der dann sehen wird, du, da passt irgendwas nicht.
Ja, kann es sein. Hoffentlich sogar, wenn er was spielt.
Ja, das wäre nicht schlecht.
Ja.
Das schneiden wir aus, egal. Also ich habe heute nichts mehr zum sagen. Mein Block ist, siehst du, es ist der Papier schon da.
Es
der Poppendeckel
ist zum sagen. Es ist aus. Sie hat den ganzen Metani-Block aufgeschrieben.
Es ist.
33. Folge.
Ja.
So ist das.
33. Folge und ich würde sagen, wir beenden das in Minute 33, oder?
Mhm. Meiha, dass wir da so Wert drauf legen.
Also der Tontechniker darf halt nicht so viel ausschneiden, weil sonst...
Aber er muss die Werbung uns einschneiden. Jetzt müssen wir ganz schnell durch.
Also in diesem Sinne,
bleibt gesund
und wir hören uns.